Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Irgendwie habe ich gedacht, wenn wir hier draußen sind, dann ist der Garten eigentlich eine ziemlich coole Sache, sich mal anzuschauen. Was hat eigentlich so mit dem Garten auf sich? Was passiert so im Garten? Um auch zu überlegen, wo kann der Garten denn ein Bild für uns als Gemeinde, als Kirche sein? Und wir haben letzte Woche über den Garten als einen Ort der Begegnung gesprochen. Und ein Garten davon lebt, dass dort Begegnung stattfindet, dass man dort andere Menschen trifft und nicht nur alleine da rumsitzt. Und bei der Bibel gibt es einmal ganz am Anfang einen Garten und es gibt ganz am Ende einen Garten. Und was diesen Garten besonders macht, ist, dass dort nicht nur Menschen einander begegnen, sondern dass Gott in diesem Garten ist und dass man dort Gott begegnet. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass die Gemeinde ein Ort ist, ein Garten ist, an dem Begegnung mit anderen Menschen und Begegnung mit Gott stattfindet. Und heute der zweite Gedanke zum Garten, eben das Gartenfest. Ich weiß nicht, was für Feste ihr so im Garten schon gefeiert habt. Für mich gehören da zum Beispiel Kindergeburtstage dazu oder ein Grillfest oder zum Beispiel eine Hochzeit. Könnte so ein Gartenfest sein, oder? Ist geplant. Dass heute das Gartenfest Thema ist, liegt aber nicht nur daran, dass ich einfach Gartenfeste ziemlich cool finde, sondern zusätzlich ist auch noch so, dass wir ja Teil eines Gemeindebundes sind. Wir sind Teil des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Da gehören ungefähr 500 Gemeinden in Deutschland dazu. Und dieser Gemeindebund feiert heute 150 Jahre Jubiläum. Das heißt, wir sind schon ein Bund, der auch eine gewisse Geschichte hat. Und da gibt es einen Festgottesdienst, der auch übertragen wird. Das heißt, wir hätten auch die Möglichkeit, irgendwo einen Livestream einzuschalten. Auch da wieder, wir brauchen erst noch eine LED-Wand. Da reicht das Budget noch nicht für. Ich habe aber einige Gedanken aus der Predigt, die anderen heute live aus, ich weiß gar nicht, wo es aufgezeichnet oder von wo es ausgestrahlt wird, die anderen live sehen. Einige Gedanken habe ich aufgegriffen, auch für unsere Predigt heute hier, um so eben auch eine gewisse Verbundenheit zu erkennen mit unserem Gemeindebund. Und die Frage ist so ein bisschen, was darf bei einem Fest nicht fehlen? Da dürft ihr jetzt mal einfach reinrufen. Was darf für euch bei einem Fest nicht fehlen? Essen? Musik? Menschen? Freunde? Bier? Sehr gut. Gute Stimmung? Musik? Ja, es gibt vieles, was irgendwie zu so einem Fest dazugehört. Und tatsächlich glaube ich, vieles davon erleben wir auch bei uns. Musik hatten wir gerade, Freunde habt ihr hier hoffentlich oder findet sie hier. Gute Stimmung, Bier jetzt nicht zum Frühstück, geht in Bayern vielleicht, aber gibt es sonst auch hin und wieder bei uns. Ja, es gibt viele Dinge, die bei so einem Fest nicht fehlen dürfen. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel. Also die Bibel ist voll von Geschichten von Festen, aber mit in ein Fest möchte ich euch hineinnehmen. Es gibt ganz viele angeordnete Feste, wo irgendwie bestimmte Feiertage sind, bestimmte Dinge, die gefeiert werden sollten. Aber das ist ein Fest, was relativ spontan passiert. Und das steht, wenn ihr es mitlesen wollt, in Nehemia 8, die Verse 1 bis 12. Aber ich werde es im Prinzip auch erzählen, worum es da geht. Also in dieser Geschichte geht es irgendwie um so eine nationale Bibelstunde. Das ist so ein bisschen ein Prototyp von dem, was dann Gottesdienst wurde. Und da ist das Volk Israel und sie kommen aus einer krassen historischen Situation und Geschichte. Und das Volk fordert, lies uns die Heilige Schrift vor oder lies uns aus der Heiligen Schrift vor. Ich möchte aber erstmal reingehen so ein bisschen in den größeren Background dieser Geschichte. So ein bisschen CC History, nicht Galileo History, sondern CC History, City Church History. Da gab es mal eine Deportation. Da ist das Volk Israel ist besiegt worden von Nebukadnezar und viele aus dem Volk Israel aus Jerusalem sind verschleppt worden nach Babylon. Und nach einigen Generationen kehrt aber ein Teil dieser Leute wieder zurück. als der König Kyros an der Macht war. Und der Auftrag ist, baut die Mauer der Stadt neu auf und baut den Tempel neu auf. Und damit verbunden war auch überhaupt einmal eine Neuordnung des Lebens. Aber wie das so ist, wenn irgendwas neu werden soll, neu starten soll, da gibt es immer auch Probleme. Denn der Ort, wo sie mal gelebt haben, diese Stadt Jerusalem, die stand ja nicht die ganze Zeit leer über mehrere Generationen. Da gab es zum einen die, die nicht deportiert wurden, die dort geblieben sind. Also die Elite wurde deportiert, so die Hochgebildeten, die religiösen Führer, die politischen Führer, die wurden deportiert. Aber die einfachen Menschen sind da geblieben und haben sich eine neue Struktur aufgebaut. Es gab umliegende Herrscher, die natürlich auch Ansprüche gestellt haben, die irgendwie auch ihren Einfluss auf Jerusalem haben wollten. Und dann kommen die Leute wieder zurück und es musste irgendwie neu verteilt werden, es musste eine neue Struktur gefunden werden. Und es gab einfach ganz viel Zuwanderung durch Rückkehr. Und es gab dadurch auch einen Versorgungsengpass. Es gab Streit um Besitzansprüche, was mal dem Urgroßvater gehörte, das Land gehörte seit den letzten Generationen jemand anderem. Was ist jetzt mit meinem alten Erbe? Und es gab ganz viel Ausbeutung in dieser Zeit. Es wurden Menschen unterdrückt, es wurden Menschen ausgebeutet und insgesamt war das einfach ein riesiger Stress, das Ganze neu zu organisieren. Aber gleichzeitig gehört es irgendwie dazu, dass Menschen von A nach B gehen, dass Menschen unterwegs sind. Und das liegt an einer Sehnsucht. An einer Sehnsucht, mit der Gott uns geschaffen hat und an einer Mobilität, die wir haben. Und zusätzlich hängt das auch an dem Wunsch zu überleben. Denn nicht jeder geht freiwillig dahin, wo er hinkommt, sondern manche müssen auch einfach gehen. Und das fordert heraus. Das fordert auch uns heute heraus. Das hat damals die Menschen in Jerusalem herausgefordert. Und da braucht es dann gute Lösungen statt irgendwelcher wütenden Parolen. Und in dieser Situation ist das Volk da gerade, sind die Leute gerade da in Jerusalem und sie sagen zu Nehemia: Bring uns das Gesetzbuch des Mose. Wir wollen wissen, welche Ideen kommen denn von Gott zu dieser Situation? Und dann machen die das. Da wird so eine Szene aufgebaut, da gibt es irgendwie eine Tribüne und dann stehen hinter dem, ich glaube Esra war es, stehen dann die mehrere Leviten, also diejenigen, die so diesen Tempeldienst geleistet haben, stehen hinter ihm und er liest aus der damaligen Heiligen Schrift vor, aus den Büchern Mose und die anderen helfen dann bei der Auslegung. Sie erklären dann, was das bedeutet, was da gelesen wird. Das ist ungefähr so vorzustellen, wie wenn jetzt ich hier stehen würde, also ich stehe ja jetzt hier, und hinter mir würde unsere neue Leitung der City Church stehen. Also wenn jetzt, Maria ist heute glaube ich nicht da, wenn jetzt noch Ralf und Linda aufstehen würden und sie würden sich hinter mich stellen und ich würde hier stehen und irgendwie euch was erzählen und die stehen hinter ihm und so als eine Bekräftigung. Ja, das, was da gesagt wird, das ist etwas, was von Gott kommt. Es gibt Gemeinden, in denen ist das so üblich, dass wenn der Prediger da vorne steht, hinter ihm eine ganze Reihe an wichtigen Leuten aus der Gemeinde steht und das irgendwie durch ihre Präsenz unterstützen. So war das damals aufgebaut. Und dann lesen sie eben aus der damaligen Bibel vor und legen das aus. Und das ist total spannend, weil sie zusammenkommen. Sie kommen zusammen in dieser Gruppe, trotz der Spannungen, die da sind, trotz der Streitigkeiten untereinander. Sie sind durch die Geschichte getrennt, sie sind durch Äußerlichkeiten getrennt, aber sie sind verbunden durch eine Sehnsucht, durch eine Sehnsucht nach einem guten gemeinsamen Weg. Ein bisschen ist das wie heute. Ich glaube, wir sind heute auch verbunden in so einer Sehnsucht. Wir wünschen uns irgendwie, dass das Leben einen guten Weg gehen kann. Und zumindest wenn wir hier sind, glaube ich, dann suchen wir auch Antworten bei Gott. Und so Sehnsüchte, die wir heute haben, das ist zum Beispiel die Frage, wer bin ich eigentlich? Oder in welche Community gehöre ich? Wo darf ich eigentlich ich selbst sein? Oder wie kann ich gleichzeitig individuell sein, so individuell wie es irgendwie geht, und trotzdem in eine Gemeinschaft passen. Und die ganz große Frage, habe ich eigentlich einen Platz in der Welt? Habe ich einen Platz in einer Welt, die sich immer schneller dreht, in der ich mich vielleicht auch manchmal abgehängt fühle? Und darauf könnte Gott eine Antwort sein, oder? Ich glaube, dass alles anders ist, wenn ich weiß, dass ich in der Tiefe meiner Existenz von Gott geliebt bin. Ich bin überzeugt, dass das barmherzig macht, dass das stark macht und dass es hoffnungsvoll macht. Wenn ich weiß, Gott liebt mich, so wie ich bin, als der, der ich bin. Und ich frage mich, ob die Leute damals in Jerusalem, da am Wassertor in Jerusalem, das geahnt haben. Und ob sie deshalb auch nach Gott fragen. Auf jeden Fall ist es so, nachdem sie das gehört haben, was ihnen da gesagt, gelesen und ausgelegt wurde, da fließen Tränen. Sie werden traurig, sie werden bewegt von Gott. Sie werden traurig über die Fehler und über das Scheitern in dem, wie sie bisher gelebt haben. Und in dieser Traurigkeit, als diese vielen Tränen fließen, da kommt dann auf einmal dieser Auftrag, feiert diesen Moment. Feiert das, was hier gerade passiert ist. Denn Erkenntnis ist oft ein Grund für Tränen oder führt zu Tränen. Aber gleichzeitig ist es ein extrem großer Grund zu feiern. Beides gehört zusammen. Und hier kommt dann ganz konkret dieser Auftrag, feiert. Wenn mich etwas bewegt, dann kann das eine ganze Menge Kraft freisetzen. Ich habe euch vor 2 oder 3 Wochen von Island Kids Philippines erzählt, wo ein Polizist aus der Schweiz im Urlaub sieht, wie Kinder auf einer Mülldeponie Müll sammeln, um irgendwie das Überleben zu sichern. Und das hat ihn so sehr bewegt, dass er alles hinter sich gelassen hat und dort eine Hilfsorganisation aufgebaut hat. Aber was ist das, was uns hier bewegt? Was ist es, was dich bewegt und dann Kraft freisetzt? Für mich persönlich spüre ich manchmal, wie eine Energie frei wird in mir oder wie eine Energie rauskommt, wenn ich gewisse Ungerechtigkeiten sehe. Wenn ich sehe, wie Menschen unfair mit anderen umgehen. Das ist etwas, was bei mir, was mich bewegt und dann auch eine Kraft freisetzt. Wenn die City Church gleichzeitig Garten Church sein will, wenn wir ein Gartenfest feiern wollen, wenn wir Gemeinde feiern wollen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass uns die Not anderer interessiert. Ich glaube, ein Gartenfest hat nichts mit Gemeinde zu tun, wenn wir uns nicht für das interessieren, was andere beschäftigt, wenn wir uns nicht mit der Not der anderen beschäftigen. Ich glaube, dann ist das einfach nur ein Fest für Privilegierte. Damit eine Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest, dann muss das auch ein Fest für alle sein. Auch für die verheulten Augen. Auch für die, die traurig sind. In Nehemia 8, Vers 10, da ist dieser Auftrag von Nehemia: Geht und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und teilt es mit den anderen, die nichts haben. Und dann 2 Verse später, Nehemia 8, Vers 12, da machen die das genauso. Sie gehen und sie essen fette Speisen, sie feiern, sie trinken süße Getränke und sie teilen mit den anderen Menschen. Das ist ein Neuanfang, ein gesellschaftlicher Neuanfang, und sie fangen an mit einem Fest. Denn das ist ein Grund zu feiern. Ein Neuanfang ist ein Grund zu feiern. Und das ist das, was eigentlich im Kern unserer Gemeinde auch steht. Das ist das Evangelium. Gott heilt in der Tiefe und er schenkt einen Neuanfang. Er schenkt jedem von uns einen Neuanfang. Und verkörpert ist das in der Bibel durch Jesus. Die Frage ist, ist das auch in der Kirche so? Ist die Kirche ein Ort der Gegenwart Gottes, an dem ich ehrlich werden kann? Ich glaube, wenn das so ist, dann fühlt sich Kirche an wie ein Fest. Dann ist da ein Raum für Neuanfänge. Und dann ist da eine gemeinsame Sehnsucht nach Gottes Wirken. Und ich glaube, dann ist Gemeinde ein Ort der Begegnung und ein Ort zum Feiern. Die Frage ist aber, was wird gefeiert? Die Frage ist, was wird gefeiert? Gott ist Missionar. Und ich glaube, das ist etwas, was immer wieder ein Grund ist zu feiern. Gottes Mission ist es, zu finden, was verloren ist. Ich habe ganz oft in meiner christlichen Geschichte irgendwie dieses Wort verloren als verdammt interpretiert. Aber es gibt Geschichten dazu. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einer Frau, die ein Geldstück verliert und alles absucht, um dieses Geldstück wiederzufinden. Oder vielleicht aus dem eigenen Leben eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob einem von euch, von den Eltern, schon mal ein Kind abhanden gekommen ist. Wenn ihr auf einmal euer Kind nicht mehr seht, wir hatten das mal im Schwimmbad. Ich glaube, das ist so das Horrorszenario für Eltern, so im Schwimmbad, und das Kind ist weg, ohne Schwimmflügel. Und wie man dann rumläuft und sucht und sucht und was das für ein Fest ist, dieses verlorene Kind wiederzufinden. Ich glaube, wenn das annähernd Gottes Gefühl ist für seine Menschen, dann ist das ein krasser Grund zu feiern. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder, weil Jesus uns Gott als unseren Vater vorgestellt hat. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat gesagt, du darfst ein Kind Gottes sein. Und was ist das für eine Party, wenn jemand wiedergefunden wird? Was ist das für ein Fest, auch im Himmel, wenn jemand wiedergefunden wird? Wenn wir eine verlorene Beziehung wieder aufnehmen. Gott investiert alles, um uns zu finden. Und Jesus hilft uns zu lernen, Gott als Vater zu erkennen und ihn wieder lieben zu lernen. Und wenn wir so neu zu Gott finden, wenn Gott uns neu findet, wenn wir nicht mehr in diesem Sinne verloren sind, sondern wieder da sind, wo unser Vater Gott sich uns wünscht, nämlich in seiner Nähe, dann ist das ein Grund zu feiern. Ich glaube, ein zweites, was Gemeinde zu einem Fest macht, ist vertrauensvolle Nachfolge. Also zum Glauben, da gehören irgendwie auch Inhalte und Rituale dazu. Aber das Zentrale im Glauben ist eigentlich das Vertrauen als eine Grundhaltung. Und so ist Glaube irgendwie was anderes als zum Beispiel in der griechischen Philosophie, wo es mehr um Erkenntnis geht als um Bindung. Oder es ist auch etwas anderes als antiker Götterglaube, wo es mehr um Beschwichtigung von Göttern geht als um die Liebe zu Gott. Und ich glaube, wir können uns gegenseitig unterstützen in dieser vertrauensvollen Nachfolge, indem wir unseren Lebensstil an Jesus orientieren. Ich glaube, dass sich auch dann, wenn das geschieht, wenn wir das hier erleben, die City Church anfühlen kann wie so ein Gartenfest. Und ich möchte euch dazu ermutigen, zur Nachfolge, dahin zu gehen, wo Jesus wäre. Das zu sagen, was er sagen würde. Und euch von seinem Geist leiten zu lassen. Und ich glaube, das wäre heilsam für München. Ich glaube, es wäre heilsam für die Menschen um uns herum. Und das wäre heilsam für unsere Schöpfung. Und ich glaube, dass dann auch Unterschiede, Unterschiedlichkeiten unter uns zweitrangig werden. In dieser gemeinsamen Nachfolge, in diesen gemeinsamen Fragen, wo würde Jesus jetzt hingehen? Wo wäre Jesus jetzt? Und was würde er tun? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in diese Geschichte an diesem Wassertor damals in Jerusalem, da verpflichtet sich dieses Volk nochmal neu zu Gott. Und das ist nicht etwas, was unter Zwang passiert. Das ist auch nicht der Esra, der sie drängt dazu, das zu tun, sondern das einfach in diesem Volk so ein Hunger nach Gott, so eine Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, diese Veränderung, diesen Neuanfang, den sie dort machen, das sind Momente, die auch wir in unserer Welt, in unserer sich immer wieder verändernden Welt, immer wieder brauchen. Momente, in denen wir uns neu orientieren und dann neu auch wieder Ja sagen zu Gott. Ja, wir glauben, dass Gott eine Antwort auf Fragen der heutigen Zeit hat. Und wenn wir das glauben, dann soll sichtbar bleiben, wenn der Glaube zwar immer weniger gefunden wird, aber da soll trotzdem sichtbar bleiben, dass wir eine große Sehnsucht haben. Und auch wenn unsere Gesellschaft wirklich auch so eine Sehnsucht nach Spiritualität hat, ich glaube, Gemeinde muss und soll deshalb sichtbar bleiben, damit auch bei Gott eine Stillung dieser Sehnsucht gefunden werden kann. Ich glaube, deshalb muss Gemeinde auch erreichbar bleiben, damit Menschen kommen können und andocken können, damit sie bei uns Begegnung finden und dass sie bei uns auch Begegnung mit Gott finden. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch weiter inspirierend sein. Dadurch, dass wir uns zwar voneinander unterscheiden, aber trotzdem gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen auch inspirierend sein durch eine inspirierende Theologie, durch einen inspirierenden Glauben. Und ich glaube, weil Gott eben diese Antwort sein kann, sollen wir da sein für Menschen. Für Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Und ich glaube, Gemeinden, die so sind, die sichtbar sind, die erreichbar sind, die inspirierend sind und die tatsächlich auch da sind. Ich glaube, solche Gemeinden fühlen sich an wie ein Fest. Und ich glaube, sie sind auch für Gott ein Fest, weil ihm seine Mission so wichtig war und wir in seiner Mission unterwegs sind. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.